Thema, Gott will, dass es dir gut geht, dass es du blendend im Leben hast, dass du ein erfülltes Leben hast, dass du dich gut entwickelst, dich gut gedeihst, dass du voller Gesundheit bist, dass du all das hast, was du zum Leben brauchst. Mir wird nichts mangeln, heißt es im Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte und er weidet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Es ist fantastisch zu wissen, Gott versorgt mich, Gott leitet mich, Gott führt mich und er ist für mich da. Wir haben gute Themen die nächsten Tage. Morgen wird das Thema Freude sein. Du sollst lachen und du sollst viel zum Lachen haben in deinem Leben. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, ihr Lieben. Das ist ein Thema. Dann werde ich über die Kraft des Glaubens sprechen, wenn Anfechtungen, Versuchungen kommen und der Teufel klopft an jeder Tür von einem jeden Menschen, der lässt niemand locker und lässt niemand in Ruhe. So, wie werde ich stark, wie werde ich ein Überwinder, wird das Thema sein. Und am kommenden Freitag wird das Thema sein, lebe im Geist, sei stark, lass dich nicht unterkriegen. So, Gott will deinen Wohlstand. Das ist mein Thema. Er will, dass es dir gut geht, dass um dich gut steht, dass du dich gut entwickelst, dass du gesund bist, dass du nicht krank bist. Weißt du, Krankheit ist nicht von Gott. Der Teufel ist es, der uns krank macht durch Sorgen, Ärger, Stress und Kummer und was so alles ist, dass wenn du Mangel hast, unterernährt bist oder ja, wenn dir manches vorenthalten wird oder wenn man gekränkt wird, der Teufel will die Leute krank machen. Deshalb, wenn du den Herrn so richtig verstehst und richtig für den Herrn lebst, wirst du nicht krank werden. Ich bin überzeugt. Denn ich habe das persönlich erlebt seit 50 Jahren. Ich lebe mit Gott, ich vertraue Gott, ich diene Gott. Ich kümmere mich nicht um den Teufel. Der Teufel kann mir einen Puckel runterrutschen. Also ich lebe ein gelassenes Leben. Nimm die Dinge, wie sie kommen. Genieße das Leben. Freue mich an jedem Augenblick. Und ich bin nie krank gewesen in den letzten 50 Jahren. Nie krank. Nicht im Krankenhaus. Nimm kaum Tabletten oder keine Tabletten. Ich nehme nur Vitamine. Denn das ist, was mir Kraft und Energie geht, weil mit der Nahrung bin ich da nicht so ganz sicher, ob das alles gut präpariert ist und genug Vitamine und Mineralstoffe drin sind. Aber sonst, ich bin Gott dankbar, dass ich das nicht sein muss. Es ist Gnade. Aber ich habe eines gelernt, ich muss die Dinge abschütteln. Ich darf die Dinge nicht zu meinem Herzen kommen lassen. Die kommen an mir ran. Ich werde nicht verschont von Kummer, Sorge, Angst und Stress und Anfechtung. Aber ich sage, weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Ich will mit euch nichts zu tun haben, ihr negativen Geister. Armut ist kein Zeichen des Glaubens. Viele Leute denken, die geistlich Armen, die Dummen, die Blöden, die sind die Gesegneten. Nein, wir sind nicht arm und blöd und dumm und naiv und Fußabstreifer für jedermann. Nein, wir wissen, was wir wollen. Und die geistlich eingestellten Menschen, die leben ein ganz anderes Leben. Viele Christen sind verwirrt, verunsichert. Sie denken, wenn man arm ist, dann ist man gesegnet. Das kommt aus dem Katholischen. Also Mönchtum und was weiß ich, Einsiedler sein. Oder viele denken, wenn man schwach ist und krank, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich lasse mir an meiner Gnade genügen, auch wenn ich nicht schwach bin. Ich weiß, Gott ist bei mir, Gott ist toll, Gott steht zu einem. Weiß, und ich muss mir nicht irgendwie mich gehen lassen. Ich bin schwach, ich kann nicht mehr, ich schaffe nicht mehr. Nein, ich schaue auf den Herrn und die, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, steht in meiner Bibel, und die fahren auf wie Adler. Je mehr Widerstände ich habe, desto flotter geht es in meinem Leben. Desto schöner lebt sich das, verstehst? Widerstände, die heben einen auf, lassen einen auffahren. Gott will, dass du aufblühst. Gott will, dass es dir blendend geht. Wie heißt es einmal in der Bibel? Er gab mir Schönheit statt Asche. Preis dem Herrn. Er gab mir Schönheit. Du sollst gut aussehen, und zwar die Schönheit kommt von innen, nicht von außen. Du kannst dich pudern, so viel du willst. Du wirst nicht schöner und durch deine Schminke. Die Schminke ist eine Herzenssache. Das Salböl, Freudenöl statt Trauer gab er mir. Ein neues inneres Gewand. Und dir geht es so in meiner Bibel, wie es dir deiner Seele geht. So geht es dir. Viele Christen haben keine gesunde Vorstellung. Sie denken, also ich muss immer Mangel haben, immer so am Tropf hängen. Das ist kein normales Leben, Brüder und Schwestern. Gesegnet sein ist der Wille Gottes. Und Gott segnet seine Kinder. Und natürlich musst du arbeiten. Natürlich musst du kämpfen. Und natürlich schwimmst du nicht in Geld. Viele Christen denken, sie sind Millionäre, wenn sie an Gott glauben. Nein, du brauchst bei Gott kein Geld. Gott segnet dich so, dass du sogar ohne Geld durch das Land fährst und durch das Leben gehst. Viele meinen, ich muss also im Geld schwimmen, um glücklich zu sein. Wohlstand hat nichts mit Reichtum zu tun. Wohlstand hat etwas mit dem Herzen zu tun. Wie fühlst du dich? Wie bist du? Bist du gesegnet? Bist du von Gott angenommen? Bist du von Gott geliebt? Und wenn du weißt, ich bin ein Liebling Gottes, dann ist mir doch alles Schnuppe. Alles egal. Viele Menschen, die haben keine Ahnung. Paulus sagt immer wieder, so im 2. Korinther ganz besonders, wir haben nichts. Wir sind Habenichtse. Und wir haben doch alles. Halleluja, wir haben doch alles. Wir haben nichts und wir haben doch alles. Warum? Weil Gott uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Und sogar mit dem Wenigen. Wir sind nichts. Man nimmt uns nicht ernst. Und doch sind wir Könige. Wir Prinzen. Halleluja. Wir sind äußerlich schwach. In Wirklichkeit sind aber wir super stark. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Jesus Christus. Halleluja. Ich kann alles. Ich nehme die Stunden, wie sie kommen. Und das habe ich gelernt in meinem Leben. Einfach das Leben nehmen, leben, gestalten, arbeiten daran. Und wenn es mal nicht klappt, sagen, bitte Heiland, hilf mir. Und er hilft uns. Ist einfach ein Paradox. Etwas Gegensätzliches. Was? Kommt genauso hart dir entgegen. Aber du hast die Kraft, gegen den Wind, gegen die Hindernisse anzugehen. Gegen die Strömung. Der fromme Otto Normalverbraucher, das sagt, ich verstehe nicht, wie machst du das? Ich werde nie vergessen, zu mir kommt extra im Gottesdienst, in der Versammlung, in der Gemeinde, mein Finanzsachbearbeiter vom Finanzamt, der meine Lohnsteuer gemacht hat damals, der sagt, ich möchte sehen, wie leben Sie? Ich habe damals kein Gehalt gehabt, nichts, ich habe nur ein bisschen nur Spesen gekriegt für mein Benzin, für die Gemeinde und so weiter. Und wie leben Sie? Dann habe ich gesagt, guck mal, die Geschwister kommen in die Gemeinde, sie bringen da ein bisschen Gemüse, ein paar Kartoffeln und die versorgen mich und dergleichen. Und da hat es angekündigt, da habe ich gesagt, ich kann das nicht fassen, dass sie wir haben damals 2 Kinder gehabt, wie leben sie? Ja, du kannst gut leben. Und weißt du, was er gemacht hat? Er hat seinen Dienst beim Finanzamt quittiert, ging auf die Bibelschule und ist heute ein Prediger. Weißt, das hat ihn überzeugt, man kann im Glauben leben, auch mit nichts. Verstehst du, vertraust Gott und Gott versorgt dich. Gott trägt dich durch. Und Gott hat mir geholfen in dieser Zeit, dass sogar der Finanzsachbearbeiter bekehrt wurde, Lob und Dank. Ja, weißt du, in dieser Welt, wir sind bettelarm. Vielleicht sind wir das auch. Und so weiter, wir haben nichts. Aber durch den Glauben an Jesus Christus, wir sind superreich. Ich muss nur meine Hände ausstrecken, meine leeren Hände ausstrecken und er füllt meine leeren Hände mit himmlischen Gaben. Besucht mich jemand, da bringt jemand Kuchen vorbei, der andere bringt mir das vorbei. Und so habe ich jahrelang gelebt. Und deshalb bin ich auch nach Berlin gekommen. Ich wollte wieder meinen alten Gott kennenlernen. Und bei dem man um jedes Stück Brot bitten muss. Und er versorgt uns. Er konnte Elia von den Raben versorgen, von der Witwe versorgen. Und dem ging es blendend. Die anderen sind verreckt und verhungert. Und der freute sich jeden Tag. Und auch die Witwe mit. 18 Monate hat sie Öl und Mehl gehabt und sie hat gebacken und gebacken und gebacken. Alles mögliche, was man so alles backen kann. Seine Gegenwart macht uns reich. Und Jesus war bettelarm, steht in der Bibel. Er hat sich erniedrigt, ist arm geworden um unsertwillen. Aber er war superreich. Als er dann gekreuzigt wurde, man hat seinen Mantel oder seine Jacke genommen und sogar gewürfelt. Die römischen Soldaten, weil er so wertvoll war. Es war so ein Reiher. Was ein wertvolles. Hat wenig gehabt. Und wir Christen müssen nicht viel haben. Das Wenige, was wir haben, das muss gesegnet sein. Deine Kleider müssen gesegnet sein. Deine Schuhe müssen gesegnet sein. Wenn ich so an die Israeliten denke, da heißt es, und die Kleider waren nicht durchgewässert und die Schuhe waren nicht durchgelaufen. 40 Jahre. Verstehst? Überleg einmal. Trag mal 40 Jahre dieselben Klamotten. Das ist, was es heißt, gesegnet zu sein. Weißt du, die materialistischen Menschen, die verstehen das nicht, weil sie Jesus nicht kennen. Es gibt eine natürliche Versorgung und es gibt eine übernatürliche Versorgung. Und es soll uns übernatürlich wohlgehen. Wenn wir hier im Herzen glücklich sind, zufrieden sind, dankbar sind, dann geht es äußerlich auch gut. Dann brauchst du nicht so viel oder nicht mehr so viel. Jesus war eigentlich, wenn ich so Jesus anschaue, bitte Entschuldigung, wenn ich das sogar ausspreche und denke, Jesus war ein armer Hund. Entschuldigung, Jesus war ein armer Hund. Er hat nichts gehabt, nicht einmal einen Platz, wo er sein Haupt hinlegte. Er war ein Flüchtling. und so weiter. Und wenn, er war ein einfacher Wanderprediger. Und wenn, weißt du, da ein paar Männchen gab und dort ein paar Männchen gab und die waren auch nichts Gescheites. Wenn der hohe Priester sprach an irgendeinem Gottesdienst, hat er zu mehr Leute gesprochen als Jesus in seinem ganzen Leben. Wenn der Papst heute spricht, verstehst du, hat er ganz eine Million Leute, verstehst du, und er erreicht so viele Leute und Jesus, da 12, da 10, da 15.000 vielleicht, aber was ist das? Und doch, in meiner Bibel heißt es, und die Bücher können nicht alles fassen, was er alles getan hat. Jesus hat kein Lied geschrieben, kein Gedicht geschrieben, aber wie viele Lieder sind über Jesus geschrieben worden? Seliges Wissen, Jesus ist mein. Oder diese ganzen vielen herrlichen Lieder. Allein Fanny Crosby hat allein 8000 Lieder über Jesus gedichtet. Verstehst? Er hat aber kein Lied geschrieben. Er hat kein Haus gebaut, aber wie viele Häuser sind dem Herrn Jesus geweiht? Oder Napoleon hat einmal gesagt, ich bin begeistert von Jesus. Ich muss die Leute sehen von Angesicht zu Angesicht und befehlen und die folgen mir. Aber der Jesus Christus von Nazareth, der hat die Leute nicht gesehen und die Leute, die ihm gar nicht mehr begegnet sind, die folgen ihm bis in den Tod. Das ist eine Macht, die von Jesus ausgeht. Ich muss befehlen und ich muss den Leuten in die Augen gucken und so weiter. Und er hat niemanden gekannt. Und Jahrhunderte, Jahrtausende, die folgen immer ihm nach bis in den Tod als Märtyrer. So erhielt er große Stücke von Jesus. Und Jesus ist der Herr aller Herren, was wir hier gesungen haben. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, er ist Herr. Jesus war übernatürlich. Und jeder, der an ihn glaubt, und bitte hören wir gut zu, jeder, der heute an ihn glaubt, lebt auch übernatürlich wie er. Und wir müssen unterscheiden, wir leben nicht im Natürlichen. Wir müssen hier leben, wir müssen arbeiten, wir müssen kämpfen, aber wir haben etwas, das Jesus ähnlich ist. Wir vertrauen Gott. Jesus lebte das Leben des Überflusses in einer verarmten Welt, besetzt von den Römern, geknechtet, versklavt. Das Judentum war damals total abgewirtschaftet, bankrott am Ende. Und Jesus lebte doch und hat Leute, als sie hungerten, Brot vermehrt und sie gespeist. Er hat Wasser in Wein verwandelt. Weißt du, das ist ein Leben des Überflusses. Gott macht Wunder. Und ich glaube an Gottes Wunder. Ich glaube an Brotvermehrung. Zu uns kam mal vor einigen Jahren, da waren wir noch in der Friedrichstraße, ein Bruder, der auch in der Nähe, in der Krausenstraße, einen Versammlungssaal hatte in der Hitlerzeit oder im Kriegszeit. Und der sagt, wir haben Wunder über Wunder erlebt in den Notzeiten. In den Notzeiten erlebst du Wunder über Wunder. Und der sagt, es war Krieg, es war eine Notsituation. Und meine Frau, die Gerda, die lebte damals in Neukölln, lebten die Geschwister und die haben dann Gäste eingeladen und die haben nur ein Kantenbrot gehabt. Und ich habe gedacht, wie will meine Gerda sie ernähren? Und dann hat er das Brot genommen, gedankt und dann abgeschnitten. Sie sind alle satt geworden und es blieb noch was übrig. Das ist, wie Gott arbeitet. Der Segen Gottes macht reich ohne Mühe, ihr Lieben, der Segen Gottes. Deshalb, wenn du gesegnet bist, bist du gesegnet auf der ganzen Linie. Selbst wenn es draußen eine Dürre ist, wenn draußen Krieg ist, wenn draußen Not ist, es spielt keine Rolle. Die Menschen, die um Jesus herum waren, da fragte Herr Jesus mal so nebenbei, geht's euch gut? Habt ihr je Mangel gehabt? Und die sagen, nein Herr, wir haben nie Mangel gehabt. Die mussten zwar mal Ehren auslaufen, die mussten mal ein bisschen kürzer treten, vielleicht mal einen Tag fasten, aber sie haben nie Mangel gehabt. Bei Jesus sind wir wunderbar versorgt. Das Evangelium ist eine positive Botschaft in einer negativen Welt. Denn in der Bibel heißt es, den Armen, nicht den Reichen, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Den Gefangenen wird das Evangelium gepredigt. Den Kranken, den Schwachen, den Elenden wird das Evangelium gepredigt. Die Reichen brauchen das nicht, die haben ihren Doktor. Die haben ihre Reserven, aber die Armen, den Gefangenen, den Blinden wird das Augenlicht verkündigt. Das Evangelium ist eine positive Botschaft. Halleluja. Und das ist die Botschaft, die ich hier habe. Weißt du, Gott will deinen Wohlstand. Gott will, dass es dir blenden geht. Auch wenn es nichts zu essen gibt, in Notzeiten, in Kriegszeiten. Ich kann mir vorstellen, Gott wird uns versorgen in den Krisen. Es mag sein, dass dich alle aufgegeben haben, dass bei dir alles stagniert. Aber diese Botschaft sollte dir helfen, dass du verstehst und dich vorbereitest auf die Krisenzeiten, Krisenjahre, Krisenwochen, Krisenmonate, wo es nichts mehr gibt, dass man weder kaufen noch verkaufen kann, wo es kein Geld mehr gibt, wo die Regale leer sind, wo die Notzeiten sind. Gott versorgt die Seinen. Halleluja. Gott versorgt die Seinen. Fange an, ein paradoxes Leben zu leben, dem Teufel zum Trotz. Psalm 23. Oh, wenn du Krisen hast, fang an, Psalm 23 zu zitieren. Das ist so ein Gedicht für die Notzeiten. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr versorgt mich. Der Herr lässt nicht zu, dass mir was mangelt. Der Herr führt mich auf grüne Weide, zum frischen Wasser und so weiter, auf die saftige Wiese. Und im Angesicht meiner Feinde, meiner Schwierigkeiten, meiner Probleme, meiner Krisen, meiner Krankheit, meiner Ängste, deckt er den Tisch voll. Und ich lasse mich schmecken. Ich lasse mich schmecken. Er deckt den Tisch. Das ist wahres Christenleben, Geschwister und Freunde. Ich predige Gesundheit und Wohlstand. Ein positives Evangelium. Und denk drüber nach. Weißt du, Gott will, dass es dir und mir gut geht. Lass dir gut gehen. Du musst es erlauben, dass es dir gut geht. Und nicht nur meckern und nörgeln. Warum hast du uns ausgeführt? So wie Kinder Israel damals, als sie dann an irgendwelche Engpässe kommen. Wenn wir mit Gott gehen, wir kommen an Engpässe. Glaub mir das ganz fest. Aber in den Engpässen erweist sich Gott mächtig, stark und herrlich. In den Engpässen, im Angesicht unserer Feinde, deckt er den Tisch. Egal, was die Leute darüber denken, wir haben einen guten Gott, einen wunderbaren Vater. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Er kennt unsere Bedürfnisse. Und er meint gut mit seinen Kindern. Auch wenn wir dunkle und schwere Wege gehen müssen, Gott ist treu, er trägt uns durch. Er ist uns ganz nahe. Wir leben ein überdurchschnittliches Leben. Du wirst es vielleicht nicht verstehen, was ich dir heute sage, aber fang an, mit Gott zu leben. Trau ihm was zu. Und trau dir selber was zu. Weißt du, dass Gott mit dir ist, dass Gott deinen Verstand aktiviert, deinen inneren Computer, dass du plötzlich sagst, das habe ich gar nicht gewusst. Da wächst es ja. Da ist ja da, was ich brauche. Ich bin versorgt. Und du wirst es nicht vielleicht verstehen, bis du selbst nicht anfängst und beginnst, ein Wunderleben zu leben. Hör auf, an die Armut zu glauben. Hör auf, der Mangel. Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen. Weißt du, das ist ein blöder Glaube. Es steht in der Bibel. Wir müssen das. Das ist unsere Vorherbestimmung. Aber in dem allen überwinden wir weit. Wir müssen das. Weißt du, der Glaube, der Teufel macht uns müde, arm, träge und so weiter. Er will uns ruinieren, aber wir schaffen es mit Gott. Wir machen das. Sobald du mit der Sünde aufräumst in deinem Leben, sobald du mit der Sünde brichst, wir müssen mit der Sünde brechen, was das auch immer heißt, dann wirst du plötzlich gesund. Brich mit der Sünde. Dann wirst du wieder wohlhabend. Brich mit der Sünde, was auch immer ist. Brich mit dem Rauchen, Saufen, Fressen, was auch alles sein mag. Ohne Übertreibung. Und ich habe einfach erlebt, wenn du mit der Sünde brichst, dann ist plötzlich alles da, was du brauchst. Die Sünde ist, was uns von Gott abhält. Was ist Sünde? Ist Rebellion. Warum bin ich da reingekommen? Warum bin ich in der Wüste? Warum hast du mich rausgeführt, oh lieber Gott? Und in dem Moment, wo du mit der Sünde brichst, belagern dich die Engel Gottes. Sie helfen dir. Sie bringen dir alles, was du brauchst. Und sie fangen an, dich zu pflegen. Halleluja. Dich aufzurichten. Die Engel fangen. Da brauchst du kein Pflegepersonal. Die Engel. Der Herr hilft den Seinen. Lob und Dank. Die Engel bringen dir Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Ich denke nur an Elia. Der Elia ist verzweifelt, will sterben. Ich bin nicht besser wie meine Angehörigen, wie meine Verwandte, Freunde und meine Vorfahren. Und dann plötzlich klopft der Engel an seine Höhle. Elia, komm schnell raus aus deiner Höhle, aus deiner Depression, aus deinen Zweifeln, aus deinen Ängsten. Draußen, hier vor der Höhle, ist frisches Brot, frisch gebackenes Brot vom Himmel. Und Wasser, isst und trinkt. Und da heißt es, und in dieser Kraft ging Elia 40 Tage und 40 Nächte, bis er zum Berg Gottes kam. Also ein Leben lang. Die, die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Sie fahren auf wie Adler. Sie laufen und sie werden nicht müde. Komm raus aus deiner Höhle, aus deinen Vorurteilen, vorgefassten Meinungen und Vorstellungen. Und du bekommst Kraft, dass du weitermachst und nicht müde wirst. Bis du, Gott ist bei dir. Halleluja. Und das ist die Wahrheit, die ich verkündige. Wohlsein. Wohlsein ist mehr als ein Batzen Geld, unser Geld. Weißt du, für Geld kannst du heute nicht viel kaufen. Du kannst keine Liebe fürs Geld kaufen. Du kannst keinen Frieden fürs Geld kaufen. Du kannst fürs Geld gar nichts kaufen, kein Glück. Und das ist, was Gott uns geben möchte. Etwas Übernatürliches und Unfassbares. Und das ist, was ich dir ermutigen möchte. Und wir haben gestern über Glauben gesprochen. Glauben ist eine Gabe Gottes, der siebte Sinn. Etwas Übernatürliches. Ich kann glauben, Gott wird mich versorgen. Gott wird mich durchtragen. Man glaubt mit dem Herzen, nicht mit dem Kopf. Die meisten Leute glauben nur das, was sie verstehen. Ich glaube, was ich nicht verstehe. Verrückt, verrückt. Weißt du, das Innere bestimmt meinen äußeren Zustand. In meiner Bibel heißt es, dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Und die Frage ist, wie geht es deiner Seele? Wenn es deiner Seele dreckig geht, dann lebst du auch dreckig. In aller Liebe. Der biblische rettende Glaube kommt aus der Predigt. Hör diese Predigt gut zu, pass auf, schlaf nicht ein. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 9 heißt es, dass der Glaube ein Geschenk ist, eine Gabe des Heiligen Geistes. Und den Glauben kann man nicht lernen, auch nicht in der Gemeinde. Das muss plötzlich in einem gegeben werden. Gestern war das Thema, Gott ist mein Vater, Gott sorgt für mich, Gott ist, der Herr ist mein Hirte, der Heilige Geist ist mein Lehrer. Und plötzlich fließt etwas und du sagst, oh, ich vertraue Gott, Gott bringt mich durch diese ganzen Stürme. In der Bibel heißt es immer wieder, das Wort des Herrn geschah. Lass heute Abend das Wort Gottes zu dir kommen und so über dich kommen und dich übernehmen und dich erfassen, dich ergreifen, dieses Rema-Wort. Und dann plötzlich merkst du, Gott trägt mich, Gott führt mich, Gott leitet mich. In Jeremia Kapitel 33, ab Vers 1, da heißt es, so spricht der Herr, rufe mich an. Das ist, wie man ein Wohlstandsleben führt. Rufe mich an. Du sollst öfters Gott anrufen, telefonieren, dein Smartphone einschalten oder in die Telefonzelle gehen, was auch immer ist. Rufe mich an. Ich will dir antworten und dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du gar keine Ahnung hast. Rufe mich an. Wann hast du Gott zum letzten Mal angerufen? Mit ihm telefoniert? Ruf ihn an, ruf ihn an. Und da heißt es, siehe, ich will sie heilen und gesund machen. Wenn du krank bist, weißt du, wo du hinrennst? Notarzt, erste Hilfe, Krankenhaus. Verstehst du, Feuerwehr? Ruf den Herrn an, wenn es dir dreckig geht. Ruf ihn an. Rufe mich an, sagt Gott. Er bietet sich dir an. Wie Telekom und was weiß ich, wie die ganzen Telefongesellschaften heißen. Rufe mich an. Ich will sie heilen und sie gesund machen und ihnen einen dauernden Frieden schenken oder dauernde Gesundheit schenken, dauernden Wohlstand schenken. Denn ich will das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden. Es war Krisensituation damals. Das Land war belagert. Die Assyrer standen vor der Tür, die Babylonier standen vor der Tür und die hatten alles ausgeraubt. Ruf mich an. Ruf mich an. Am Anfang des Evangeliums steht immer die Predigt, das Wort Gottes. Gott sprach, es werde Licht. Und weißt du, es passiert. Lass Gott reden, ruf ihn an. Lass Gott handeln. Lass Gott wirken in deinem persönlichen Leben. Und während der Predigt empfängst du plötzlich ein Rema. Mir ging es so. Ich weiß aus eigener Erfahrung. Aha, der hat erlebt, was der kann, kann ich auch. Und plötzlich habe ich den Funken gefangen und weißt du, da war sowieso dürres Stroh und was weiß ich, und plötzlich lodert es und plötzlich brennt es und plötzlich bin ich begeistert. Aha, das ist Offenbarung, dieses Erlebnis. Du brauchst Aha-Erlebnisse. Aha, mein Gott lebt. Aha. Du siehst plötzlich, das ist der Plan Gottes. Gott will nicht, dass ich sieche. Gott will nicht, dass ich krepiere. Gott will nicht, dass ich mich aufgebe und verzweifle. Das ist nicht der Wille Gottes. Gottes Wille ist, dass ich aufrecht stehe, nach Hause gehe und ein gutes Leben lebe. Jeden Tag was Neues. Und wenn da dieser Groschen dir fällt, dann wirst du plötzlich motiviert. Plötzlich kannst du glauben. Plötzlich kann alles gegen deine Vorstellung sprechen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Lob und Dank. Der göttliche Glaube, er steht den Gläubigen zur Verfügung. Jeder Gläubige kann glauben. Da musst du nicht super intelligent sein, auf die Uni gehen und noch studieren, Theologie. Oder was soll ich sonst noch was du noch studieren möchtest? Nein, du musst nur diesen göttlichen Funken erleben. Nach deinem Glauben soll es geschehen. Glaub nicht an Armut. Glaub nicht an Mangel. Glaub nicht an Weltuntergang. Hör nicht die ganzen Verschwörungstheorien. Wenn du das alles hörst, dann kannst du gleich einen Strick nehmen und dich aufhängen. Ich glaube nicht an den ganzen Spuk. Weißt du, Gott hat noch alles unter Kontrolle. Halleluja. Alles unter Kontrolle. Auch die Verschwörer, auch die Freimaurer, auch die ganzen Satanisten und Teufelsanbeter. Du, wenn du dich bekehrst und der Heilige Geist dich erfüllt und du die Salbung hast, brauchst nicht irgendwie, dass dich jemand belehrt und dich inspiriert. Du hast den Lehrer in dir und er sagt, Kind, sei getrost, verzage nicht. Und dir geschieht es, wenn Gott dir die Augen mal geöffnet hat, deine natürlichen Augen, du hast noch im Gehirn noch ein paar Augen und ein paar Ohren, unsichtbare Ohren und unsichtbare Augen, Geistesaugen. Und plötzlich siehst du, der Herr kann alles. Gestern habe ich auch noch euch erzählt von dem Prophetenschüler, der Elisa, der Schüler sagt, bitte hilf mir. Die sind eine ganze Masse. Das Land ist voller Feinde, voller Widersacher. Dann sagt der Prophet, Herr, öffne dem Buben die Augen, dass er sieht, dass bei uns mehr sind als bei denen da draußen. Und plötzlich macht er seine Augen auf, obwohl, selbst wenn er seine zumacht, die inneren Augen, plötzlich sieht er den Berg voller feuriger Rosse. Ja? Und um den Elisa ebenfalls ein Berg voll feuriger Rosse. Wenn du deine Augen im Geist öffnest und begreifst, was es bedeutet, der Herr ist bei mir. Du siehst, bei uns sind mehr als bei denen. Bei den Verschwörern, bei den ganzen Banditen, Politikern, religiösen Führern oder wen auch immer ist, bei uns sind mehr. Wenn du sehen würdest, Jesus sagt, ich könnte einige Legionen Engel anrufen, wenn ich wollte. Ich will es nicht, brauch's nicht, hab nicht nötig. Wir können auch so leben. Aber eigentlich stehen dir Milliarden von Engeln zu. Und die werden dich verteidigen. Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht, dass bei uns mehr sind. Und weißt du, die Engel werden in der Bibel als Pferde verglichen. Rosse, feurige Rosse. In aller Liebe. Weißt du, wenn das nicht passiert, bleibst du blind, bekommst Depressionen, lebst im Dunkeln und bekommst eine Krise nach der anderen. Und da helfen dir auch deine Tabletten nichts. Deshalb hör die Predigt zu, bleib hier im Gottesdienst, bete weiter. Der Glaube kommt aus der Predigt und es geschieht nach dem, was du glaubst. Glaub nichts und es passiert nichts. Und vertraue dem Herrn, wenn du hörst und so weiter, der Herr ist treu. Wenn du nicht richtig glaubst, kriegst du Schuldgefühle, bekommst Ängste und es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und dann wirst du am Schluss bitter. Ich denke nur an die Geschichte von Saul von Tarsus in den Damaskus damals. Er lag da auf der Straße, wurde dann geführt nach Damaskus in die Stadt. Und da kommt zu ihm dieser Bruder Ananias und sagt, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, der hat zu mir gesprochen. Du sollst wieder sehend werden. Du brauchst Männer und Frauen, zu denen der Heilige Geist gesprochen hat. Nicht irgendein Quatschköpfe, nicht irgendwelche religiösen Leute, die ein bisschen Kaffee und Kuchen ausschenken oder dich unterhalten. Du brauchst Männer und Frauen, die die Salbung Gottes haben. Zu mir hat der Herr geredet. Mir ist der Herr erschienen. Derselbe Herr, der dir unterwegs auf dem Weg nach Damaskus erschienen ist. Und ich komme zu dir und ich will dich sehend machen. Du bist heute Abend hier, dass du sehend wirst. Nicht jeder hat einen Auftrag, dir die Augen zu öffnen. Es gibt so viele Quacksalber. Weißt du, du kannst so vieles hören. Heutzutage kannst du so viel hören. Das Internet ist voll. Das Fernsehen ist voll. Da christliches Programm, dort ein christliches Programm. Sonntagmorgen, da fängst du schon um 6 Uhr mit den christlichen Programmen an. Es wimmelt nur so. Manche kommen gar nicht mehr in die Versammlung, weil sie nur noch christliche Programme gucken. Und die bleiben blind. Die bleiben blind vor der Menge dieser vielen christlichen Programme. Stell dir mal vor, diese Emmaus-Jünger, die gehen mit dem Herrn Jesus Christus, der Herr Jesus Christus steht an ihrer Seite, ihr Herz brennt, oh Gott, Halleluja. Und sie sagen, bist du der Einzige hier in Israel, der gar nicht mitgekriegt hat, was in den letzten Jahren, Wochen, Monate hier in Jerusalem passiert ist. Und der Heiland steht neben ihnen, der Auferstandene steht neben ihnen, die hauen ab, schmeißen alles hin, rennen nach Emmaus. Bist du der Einzige? Ja, Und Jesus war der Einzige, dem das alles widerfahren ist. Und er redet, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Und erst beim Brotbrechen passiert das Wunder. Du kannst glauben, was du willst. Für mich persönlich im Gottesdienst passiert das Wunder. Beim Brotbrechen, wenn wir das Wort Gottes austeilen, wenn wir am Tisch des Herrn dienen. Hier, das ist der Tisch des Herrn, die Kanzel. Ich teile das Wort Gottes aus. Ich werde nie vergessen, der Teufel weiß mehr über Abendmahl Bescheid als die meisten Christen überhaupt. Ich hatte einen Befreiungsdienst in Heilbronn in der Gemeinde und wir kämpfen schon stundenlang mit einem Mädchen besessen. Die war gar nicht so groß und gar nicht so stark, aber die war so stark, dass wir mit 2, 3 Leuten Männer halten mussten. Sie hat sich rumgeschlagen und rumgetupft wie eine Wilde. Und plötzlich sagt sie, tu das Fleisch raus, tu das Fleisch raus. Und unser Versammlungssaal war keine Metzgerei, noch gar nicht, wir haben kein Fleisch drin gehabt im Saal. Und dann gucke ich, wo ist das Fleisch? Da war ein Krümel vom Abendmahl. Stell dir mal sowas vor. Ein Krümel von den Matzen, das lag irgendwo da unter dem Stuhl. Ich gehe hin, hebe diesen Krümel auf, nimm diesen Krümel, leg ihn auf die Stirn und plötzlich, der Geist fuhr aus und das hat gestunken wie die Pest. Verstehst du, diese Dämonen, die stinken. Wir haben dann Deodorant verwendet, wir haben Fenster aufgemacht, wir haben Gebläse eingeschaltet. Der Gestank ging nicht raus. Der Teufel stinkt. Und dieser Geist, dieser Dämon war in diesem Mädchen drin. Und die war frei. Der Teufel weiß mehr vom Abendmahl, als du denkst und ahnst. Nur in aller Liebe, nur nebenbei. Und während des Brotbrechens gingen ihnen die Augen auf. Der Herr Jesus offenbarte sich ihnen selbst. Und der Herr muss sich da selbst offenbaren in der Predigt, in der Verkündigung, im Gottesdienst, in der Gebetsversammlung oder was es auch immer ist. Du kannst schon stundenlang über Jesus hören, ganze Programme ablaufen lassen. Es bringt nichts. Es muss der Herr dir die Augen öffnen. Herr, öffne ihm die Augen. Du siehst, weißt du, was wirklich Glauben bringt? Und die beiden Jünger da, diese Emmaus-Brüder, die machen dem Herrn Jesus Vorwürfe. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was in diesen Tagen geschieht? Bist du der Einzige, der keine Ahnung hat? Du brauchst die Gegenwart Gottes. Und die Gegenwart Gottes, weißt du, wo die ist? Nicht bei dir zu Hause im Wohnzimmer vor dem Fernseher. Die Gegenwart Gottes ist, wo 2 oder 3 zusammenkommen in meinem Namen. Die müssen gar keine großen Künstler sein, keine Theologen, keine Superfromme. Wo 2 oder 3 im Namen Jesus zusammenkommen, deine Omi und dein Opa. Verstehst du? Und schon sind sie zu dritt. Und dann sind sie nicht zu dritt, sondern schon zu sechst. Und da bin ich mitten unter ihnen. Deshalb erleben so viele Christen nicht mehr, weil sie nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Die bleiben im Bett und verpennen die Segenstunden. Gott will uns begegnen. Gott will uns nahe sein. Er will uns mit uns das Brot brechen. Und wir sollen frisches Brot, frisches Wasser genießen und nach Hause gehen und dann in dieser Kraft weitermachen. Uns müssen die Augen geöffnet werden für die göttliche Dimension, sonst verzweifeln wir, sonst verlieren wir jede Hoffnung, sonst geht das Feuer aus in unserem Leben. Du brauchst geöffnete Augen, um den Segen zu empfangen. Aha, Gott meint es gut mit mir, Lob und Dank. Gott will dich segnen, und zwar auf allen Gebieten deines Lebens. Im Beruf, in der Familie, in deinen Beziehungen, im Alltag, in deiner Umgebung, in der Arbeit. Er will deine Arme stärken. Du sollst stark sein. Nicht, ich kann's nicht. Ich schaff's nicht. Geschwister, betet für mich. Nein, du musst nicht um Gebet bitten. Die Kraft Gottes ist da. Ruf den Herrn an. Rufe mich an. Ich will euch große und gewaltige Dinge anzeigen, habe ich gelesen, Jeremia 33. Gott will, dass du mehr vollbringst, als du solltest, als du normalerweise kannst. Verstehst? Euer einer soll 1000 jagen. Wo ist das? Steht in der Bibel. Gott will dein Gehirn wieder ganz neu durchfluten. Weißt du, in dem Blechkasten nicht viel drin. Nicht einmal 10% gebrauchst du in deinem ganzen Leben von 80, 90 Jahren. Aber 90% liegt brach, und wenn der Heilige Geist über dir kommt, wirst du ein anderer Mann, eine andere Frau. Plötzlich wird dein Horizont gesprengt. Plötzlich kannst du Dinge tun, die du für unmöglich gehalten hast. 90% liegen bei dir brach, Bruder, Schwester. Gott will deinen Geist, dein Leben vom Kopf her wieder ganz neu beleben. Dass du anfängst zu denken, ich kann's. Ich kann Geld verdienen. Ich habe keine zwei linke Hände. Ich kann sprechen, auch wenn ich stottere. Ich kann. Gott hilft mir. Gott steht mir bei. Du traust dir was zu. Das kommt alles vom Kopf. Ein Fisch beginnt am Kopf zu faulen. Der Mensch auch. Gott will, dass du deine Kapazitäten wieder nützt. Dass du in deinem Beruf ein Profi wirst. Ich war in Atlanta, habe ein Seminar besucht bei einem Pastor einer großen Gemeinde. Und er hat so die Leute angeguckt. Und da war ein Zahnarzt in seiner Gemeinde. Das weiß ich noch wie heute. Und er sagt, Bruder, wir haben nur einen Zahnarzt. Du bist der einzige Zahnarzt hier in der Gemeinde. Wie viele Zahnärzte gibt es in Atlanta, hat er gefragt. Und dann hat er so und so gesagt, so und so viele Zahnärzte. Jetzt, ich berufe dich, dass du die Zahnärzte einladest zu einem Seminar. Und du hältst das Seminar. Und das Thema des Seminars wird sein, wie werde ich ein guter Zahnarzt? Und dann hat er die angeschrieben und ich habe das miterlebt. Da kamen nicht viele, aber es kamen, glaube ich, vielleicht so 20 Zahnärzte, die wollten hören, wie werde ich ein guter Zahnarzt? Nicht nur, dass man den Leuten die Zähne zieht, denn der Zahnarzt lebt von der Hand in den Mund. Und so, und er hat dann ein Seminar abgehalten und da hat die Salbung Gottes gespürt, wie werde ich ein guter Zahnarzt? Und dieser Bruder hat es begriffen. Ich muss ein Profi werden, wenn ich an den Heiligen Geist glaube, an die Kraft Gottes glaube, an die Salbung des Heiligen Geistes glaube, dann muss ich ein Profi sein in allem, was ich tue. Wenn du eine Hausfrau bist, du sollst die tollste Hausfrau werden, die es überhaupt gibt in dieser Stadt. Die beste Hausfrau, der beste Krankenpfleger, der beste Pastor, was das auch immer ist. Gott will, dass du das Richtige und das Allerbeste in deinem Leben machst. Ja, aber ich kann nicht, ich bin nichts. Das sagt dir der Teufel. Gott hat in deinem Leben das hineingelegt, dass du das Optimalste aus deinem Leben machst. Wie werde ich der Beste? Es liegt an dir. Gott will mit seinem Geist dich leiten. Er will dich ermutigen, dir Mut und Kühnheit geben, dass du das Richtige tust im richtigen Augenblick, bei den richtigen Leuten, dass du ja als Banker zum Beispiel das Geld in der richtigen Sache investierst, dass du das Richtige tust. So viele Leute machen so verkehrtes Zeugs. Da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen und nichts Richtiges. Weißt du, wir brauchen Geistesleitung. Dass wir im richtigen Moment Rückzieher machen und im richtigen Moment vorgehen. Die richtigen Pferde finden und auf die richtigen Pferde setzen. Gott will, dass du dich mit den richtigen Leuten abgibst. Nicht irgendwelche Lumpen, Versager und Nieten. Ich gebe mich mit keinen Nieten ab. Gibt es eine ganze Menge Versager. Ich suche, wo kann ich was lernen? Das war die Philosophie meines Lebens bis hierher. Wo kann ich was lernen? Wo kann ich jemanden kopieren durch die Gnade Gottes? Wo werde ich inspiriert? Weißt du, Gott gibt seinen Kindern immer das Beste, das Allerbeste. Und such dir die besten Leute, die besten Freunde, die beste Umgebung, wo du am besten gedeihst und dich am besten entwickelst, wo du mit weniger viel erreichst. Zum Beispiel diese Predigt hier, die ich jetzt halte. Ich predige euch nur. Aber gleichzeitig diese Predigt hören, sobald ich Amen gesagt habe und die Predigt im Internet ist, hören mehr als 700 Leute diese Predigt. Und an manchen Tagen bis sogar mehr als 700, manchmal bis 1200 und mehr Leute. Das ist, weißt du, ich erreiche das Optimale. Damals in der großen Kirche habe ich vielleicht 600, 700 Leute erreicht. Und heute erreiche ich mit dieser einfachen Predigt hier von diesem einfachen kleinen Pult, erreiche ich Hunderte. Und nicht nur das, manche Leute hören zweimal am Tag die Predigt oder verschiedene Predigten. Da ist einer, der von Rathenau bis nach Berlin fährt, der sagt, ich höre eine Predigt, das reicht gerade die Zeit, wo ich unterwegs bin, mit dem Ohrenstöpsel höre ich die Predigt und dann, wenn ich nach Hause fahre, höre ich wieder eine weitere Predigt und ich habe etwa über 1000 Predigten im Internet bereits. Teil wurde gehackt und gelöscht, aber Gott sei Dank, wir haben Brüder und Schwestern, die die Predigten runtergeladen haben und wir konnten wieder nach dem Hackerangriff wieder neu hochladen. Gott arbeitet. Der Teufel will das nicht, dass die Leute die Predigten hören. Die Hacker, was für Freude hat so ein Hacker, meine Predigten kaputt zu machen. Aber die haben es gemacht vor einigen Jahren. Aber Gott sei Dank, wir haben wieder hochgeladen, alles so viel, was wir kriegen konnten, erreichen konnten. Und Gottes Wort kommt nicht leer zurück, Geschwister. Halleluja. Irgendwo bleibt was hängen. Mir schreiben Leute ständig permanent, deine Predigten haben mich auf die Beine gebracht. Und genau das möchte ich, dass du wieder auf die Beine kommst und nicht nur krabbelst auf alle vier. Auf die Beine. Der Mensch soll aufrecht stehen. Nimm dein Bett und geh nach Hause. Das ist Gottes Plan und Gottes Wille für unser Leben. Gott gibt seinen Kindern alles, was du brauchst. Wir müssen es uns annehmen. Ernst nehmen. Weißt du, du kannst liegen bleiben in deinem Bett, aber der Herr Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Weißt du, du hast es in der Hand. Du kannst Waschlappen sein und kannst ein Königskind sein. Beides liegt bei dir, deiner Entscheidung. Ja, ich kann nichts. Oh, ich bin nichts, ich werde nichts. Oh, ich verstehe nichts. Oh, lieber Gott, kannst nicht mit mir mitfühlen. Nein, Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst. Er hat sein Wort gegeben und sein Wort kommt nicht leer zurück. Hör Gottes Wort, Bruder, Schwester. Wir sind in der Welt, da sind wir. Gott hat uns noch nicht weggeholt von dieser Welt. Aber wir sind nicht mehr Bürger dieser Welt. Wir leben nach einem ganz anderen System, mit einer anderen Regierung, die über uns herrscht. Wir funktionieren total anders. Ich funktioniere total anders. Weißt du, Wohlstand ist, dass Gott uns hilft, dass Gott uns beisteht, dass er uns unter die Flügel, unter die Arme greift und sagt, mein Kind, du kannst. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Hat der Abraham mal gefragt. Und wie sagt der David hier im Psalm 23, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Wenn du 120 Jahre alt wirst, so lang wird die Güte Gottes folgen. Und nicht nur das, wenn du hier aufhörst, folgt sie drüben erst recht weiter. Lob und Dank. Die Menschen gönnen dir nichts. Sie sind glücklich, wenn es dir schlecht geht, wenn du dahin siehst, wenn du von ihnen abhängig bist, wenn sie dich bemitleiden dürfen. Ach, der Arme. Verstehst du? Das sind die Menschen. Aber Gott hat sich für dich entschieden. Von Anfang an, er hat dich gewollt, noch ehe irgendjemand dich ablehnen konnte. Und jetzt musst du dich entscheiden. Ich will mit Gott leben. Er hat sich für mich entschieden und ich entscheide mich für ihn. Gott will, dass alle Dinge dir und mir und uns zum Besten dienen. Halleluja. Römer 8, lies doch mal. Und diesen Glauben musst du aufbringen. Du musst hart bleiben. Dem Teufel widersprechen. Der versucht dir, das alles madig und schlecht zu machen. Er versucht dich zu entmutigen. Und seine Waffe ist Entmutigung. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Und sagt, Teufel, ade, geh weg, scher dich. Gott will das Beste, versteh mal das. Und dann, wie geht das, wie funktioniert das Beste? Weißt du, wie ich das entdeckt habe? Prüfe alles und das Beste behalte. Prüfe alles, ich prüfe alles. Ist das gut? Nützt es mir? Bringt es mir? Hilft es mir? Nützt es irgendwo in meinem Leben? Und dann, wenn ich merke, das nützt es, dann sage ich, das nehme ich an und das andere will ich nichts zu tun haben. Mit dem anderen will ich nichts zu tun haben. Und für das andere interessiere ich mich auch gar nicht. Die können so viel sein, wie viel sie wollen. Das Wort Gottes und der Heilige Geist räumen alle Zweifel bei mir aus und sie geben mir Recht. Das Gute behalte. Das Gute behalte. Das Gute. Was ist das Gute? Nicht Stress und nicht Rimidimi. Und besprich dich nicht mit Fleisch und Blut. Schwester, was denkst du, was ist das Beste für mich? Die wissen sowieso nicht. Das weißt nur du selber und der liebe Gott. Frag auch nicht die religiösen Menschen, Bruder, Schwester, was ist das Beste für mich? Die werden dir sagen, was für sie das Beste ist. Und bei denen, was am meisten was rausspringt. Frag nicht die geistlich Blinden, die keinen Glauben haben, die keine Ahnung haben vom Leben, die keinerlei Erfahrung mit Gott gemacht haben. Was ist das Beste? Du weißt, was das Beste ist. Da, wo du glücklich bist, wo du zufrieden bist, wo du Danke sagen kannst. Befrag den Herrn. Der Teufel wird dich immer nur verwirren und dich durcheinander bringen und dich verunsichern. Ich habe hier eine Faustregel, die möchte ich dir schnell weitergeben. Und diese Faustregel ist, erkenne den Zweck Gottes für dein Leben. Gott will das Beste für dich, dein Wohlstand. Erkenne den Zweck Gottes für dein Leben. Das zweite ist, siehst deine Versprechungen an, seine Verheißungen und dann Befolge seine Voraussetzungen, diese drei Dinge. Erkenne den Zweck Gottes für dein und mein oder unser Leben. Siehe die Verheißungen Gottes, und da ist eine ganze Menge an den Verheißungen Gottes da. Und dann befolge die Voraussetzungen, denn vor jeder Verheißung ist immer eine Bedingung. Die meisten lesen nur die Verheißungen. Oh, Halleluja. Nein, lies auch die Bedingungen. Wenn du der Stimme deines Gottes gehorchst, dann. Der Zweck, Versprechen und Voraussetzung. Diese drei Worte beschreiben den Sinn deines Wohlstandes. Der Zweck ist, ich bin zur Verherrlichung Gottes da. Ich lebe zur Verherrlichung Gottes. Und Gott will seine Allmacht zeigen durch mein Leben. Er will durch mein Leben andere Leute segnen. Bei anderen die Verheißungen erfüllen, die er gegeben hat. Und als Gott den Menschen schuf, hat er alles perfekt gemacht. Er hat sie nicht da in der Hölle reingesetzt. Nein, im Paradies, mittendrin, in eine Oase. Und hier, Adam und liebe Eva, sei glücklich. Weißt du, und da sollte der Mensch Gottes Haushalter sein, über die materiellen Güter des Herrn, über den ganzen Überfluss. Von den ganzen Bäumen könnt ihr essen, so viel ihr wollt, bis ihr platzt. Nur von einem Baum oder zwei. Da lasst die Finger weg. Weißt du, auch das sind Bedingungen. Auch im Paradies gab es Bedingungen. Und Adam und Eva, die waren Gott verantwortlich. In 1. Mose 12, Vers 2, zu Abraham sprach der Herr und sagte, ich werde dich zu einer großen Nation machen. Und hat bisher noch gar keine Kinder gehabt. Und ich werde dich segnen. Und ich werde deinen Namen groß machen. Und du wirst ein Segen sein. Da ist noch gar nichts da. Die Sarah ist unfruchtbar. Gott segnete Abraham zu einem Zweck. Er soll ein Segen für viele Völker werden. Und heute, die Christen, die Juden, die Moslems berufen sich alle auf Abraham. Verstehst? Alle. Wenn wir kein Segen für andere sind, pass auf, was ich dir jetzt sage. Wenn wir kein Segen für andere Menschen sind, verfehlen wir den Zweck unseres Lebens. Wir leben sinnlos. Und ich habe eines festgestellt, wenn die Menschen kein Segen mehr für andere Menschen sind, nach 2, 3 Jahren sterben sie. Kratzen ab. In aller Liebe. Die vergeuden ihr Leben und Gott sagt, das Leben ist so schade, dass ich dich jetzt durchtrage und durchfüttere. Die tun ja nichts für mich. Wenn du nichts für Gott tust, wirst du bald abkratzen. Entschuldigung. Segen ist Überfluss. Weißt du, was wir den anderen abgeben, andere teilhaben lassen an dem Segen? Gott segnet uns, damit andere etwas von uns haben. Gott segnet keine Egoisten, keine Schmarotzer. Er segnet uns mit Gesundheit, damit wir für andere da sein können. Und ich habe festgestellt, Leute, die sich für andere Menschen engagieren, die leben, denen geht's gut. Die kommen mit dem Leben zurecht. Wenn wir anderen nicht mehr dienen, nimmt unsere Gesundheit ab. Haben wir Kreuzschmerzen, Hexenschuss und welche Schüsse auch noch immer. Weißt du? Gott gibt uns, damit wir das Reich Gottes bauen können, damit sich das Evangelium ausbreiten kann. Gott segnet uns mit Finanzen. Aber wenn wir alles nur scheffeln und hamstern für uns selber und nichts weitergeben. Weißt du, Gott segnet uns, damit wir die Verkündigung des Wortes Gottes, des Reiches Gottes fördern können. Wenn wir das nicht mehr tun, dann schließe die Fenster des Himmels zu und sage, gute Nacht, meine Lieben. Ich will dir die Wahrheit sagen. So ist es. Warum so viele arm sind und kein Geld haben, ist, weil sie Geizhälse sind, weil sie Gott bestehlen. Sie wollen die Segnung Gottes haben. Ich habe eines festgestellt, gib und es wird dir gegeben. Gott will durch uns Nationen, und das heißt Menschen um uns herum segnen. Der Hauptzweck des Wohlstands besteht darin, dass das Evangelium verbreitet wird, dass wir nicht nur für uns leben, für mein Kiez, für meine Bedürfnisse. Teile mit. Ich habe das in meinem Leben gelernt. Gib's weiter. Sei gar nicht so kleinkariert. Weißt du, Gott wird dich segnen. Dieser Cornelius, wir haben vor ein paar Wochen über Cornelius gesprochen, der gab Almosen und betete viel und Gott zeigte ihm, wie das in seinem Leben weitergeht. Und Almosen, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Weißt du, ich habe eines festgestellt, Gott segnet uns, wir sollen den Reichtum genießen, aber das läuft über, ich habe so viel, ich kann gar nicht verarbeiten. Und es bleibt was übrig, wenn du anfängst zu geben, zu dienen, dich hinzugeben, dann kriegst du so viel ab. In meiner Bibel heißt es, der Ochse, der drischt, dem soll man das Maul nicht verbinden. Und das habe ich persönlich erlebt in meinem Leben. Gott hat mich durchgetragen, Gott hat mich versorgt. Ich habe manchmal Autos aus dem Autokino gekauft, fast Apfel und Ei, und ihn angesprungen sind, fahre ich nach Hause und gucke ein bisschen hin und dann repariere ich diese Autos und die laufen, dann fahre ich wieder hunderte oder tausende von Kilometern. Also Gott versorgt uns mit Guten. Wenn du für Gott arbeitest, dann wirst du den Segen genießen, wirst davon alles was haben. Es springt dir was raus. Ich predige auf dem Schlossplatz in Stuttgart und weißt du, und dann kommt jemand und sagt, Mann, was springt dir dabei raus, wenn du so schreist? Verstehst du? Oh, ich habe viel nachgedacht. Was springt mir dabei raus? Ich habe so festgestellt, Gesundheit, Glück. Ja, ich bin jedes Jahr 2-3 Mal im Urlaub gefahren, auch wenn es nur für ein paar Tage gewesen ist. Ich habe das erlebt und ich habe das bekommen. Gott hat mich versorgt. Was springt dir dabei raus? Ich muss den Leuten nicht vorrechnen, was mir dabei rausspringt. Ich spüre, ich weiß, ich erlebe es. Und ich muss niemand zeigen und servieren, was mir dabei rausspringt. Mir springt sehr viel raus. Dass ich nie krank gewesen bin, weil ich so viel Freude habe. Ich war krank, als ich gelernt habe. Weißt du, ich musste Dreck putzen und aufräumen die ganze Zeit und so weiter. Da bin ich jeden Monat krank gewesen, weil ich nicht arbeiten wollte. Und gefaulenzt habe, verstehst du? Und man kriegt, wenn man keine Lust zum Arbeiten hat, kriegt man alle möglichen Krankheiten. Und das war bei mir. Aber dann, als ich Gott anfing zu dienen und habe mehr gearbeitet als sonst, bin ich krank geworden. Ich wäre gerne krank gewesen, aber ich habe es nicht geschafft. Verstehst du, ich habe nicht geschafft, krank zu spielen, krank zu sein, weil ich so ausgefüllt bin, weil ich gesehen habe, ich muss dem Herrn dienen, ich muss da sein für meine Gemeinde, für die Kinder Gottes, ich muss eine Predigt vorbereiten, ich muss dienen, ich muss das und jenes tun. Der Ochse, der drischt, dem soll man das Maul nicht verbinden. Und Gott versorgt. Weißt du, der Ochse, der da im Kreis geht, der schnappt damals, ja, der darf das, der soll das. Das gebietet die Bibel sogar. Gott gibt uns, damit wir weitergeben können. Er hilft uns, damit wir anderen helfen können. Egoisten und selbstsüchtige Menschen, die bekommen nichts von Gott. Gott segnet diese Menschen nicht. Sie sind, ja, Egoisten und wir sind für die Welt geschaffen. Gott hat uns für diese Menschen geschaffen, für die Umgebung. Wir sollen dienen mit dem, was er uns gegeben hat. Und er gibt uns noch mehr, indem wir weitergeben, weitersagen. 1. Timotheus Kapitel 6 von Vers 17, da schreibt Paulus, der Timotheus soll den Leuten ein bisschen Pfeffer hinterm Hintern setzen. Da heißt es, den Reichen in dieser Welt gebiete ich, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den materiellen Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Den Reichen, die sollen nicht stolz werden. Ach ja, nein, die sollen bescheiden sein. Gott gibt uns, damit wir es genießen, Nummer eins. Und nicht verderben lassen. Was du nicht weitergibst, verdirbt. Horte nicht. Und dann heißt es, dass sie Gutes tun, diese Reichen. Reich werden an guten Werken und gerne geben und auch bereit sind zum Teilen. Weißt du, wir sollen bereit sein zum Teilen. Gott segnet mich, Halleluja, und Gott will dich auch segnen. Und, weißt du, da heißt es, diese Reichen sollen einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben begreifen, was das ist. Gott segne dich mit dem Guten, damit du was ansammelst für die Ewigkeit. Weißt, eines Tages werden Menschen aufstehen und werden sagen, du Geizhals, weißt du, du hättest mir helfen sollen, du hättest mich unterstützen sollen, du hättest, ja, was weiß ich, was Gutes tun können und du hast mir nicht gegeben. Jesus sagt, ich war durstig und du hast mir kein Wasser gegeben. Ich war nackt und du hast mich nicht gekleidet. Ich war gefangen und hast mich nicht besucht. Ja, wo? Und dann sagt der Herr Jesus, oh, was ihr dem Geringsten einem getan habt, das habt ihr mir getan. Wohlstand ist zuerst eine Versuchung für dich. Also wenn du nach dem Reichtum noch Wohlsein und Glücklichsein trachtest, ist eine Versuchung für dich, dass du nicht stolz wirst. Nein, gib's weiter. Bild dir nichts ein. Man kann sich an den Segnungen Gottes vergreifen, so wie Adam im Paradies. Er hat genug Bäume gehabt, aber nein, von diesem will ich haben. Ja, ist passiert. Zweitens, Gott gibt uns tatsächlich alles zu unserem Vergnügen. Zuerst einmal, Gott gibt uns, dass wir vergnügt sind und dass wir glücklich sind. Weißt du, wenn du traurig bist, Gott hat keine Freude an dir. Gott hat keine Freude an traurigen Christen. Psalm 35, Vers 27. Gott freut sich, wenn er zusieht, wie seine Kinder all den Wohlstand genießen. Weißt du, den der Wohlstand bietet. Gott freut sich, wenn er sieht, oh, guck mal, wie der an dem Apfel schmatzt. Oh, wie der da an diese, wie der genießt. Gott freut sich. Gott freut sich, wenn es seinen Kindern gut geht. Er ist ein guter Vater. Denn wir sind in der Welt zum Lob Gottes, damit wir, die Welt sagt, guck mal, wir haben die so gut. Und so gut möchte ich auch haben, was die da haben. Wir sollten eine gute Reklame für Gott sein, ein Aushängeschild für den Heiland, Zeugen seiner Herrlichkeit, seiner Macht und seiner Fülle, Zeugen seiner großen Güte. Und der Teufel möchte, dass du ein negatives Bild abgibst. Krumm, schief, schräg. Und sonst noch wo, dass die Menschen sagen, also so wie die Christen sind, möchte ich nicht sein. Nietzsche hat einmal gesagt, wenn die Christen etwas glücklicher aussehen würden, würde ich auch noch Christ werden. Aber die sind nicht glücklich. Schau doch die Christen an. Ich habe Probleme. Geschwister, kannst du gerne für mich beten? Der Teufel ist hinter mir her. Ja, ein negatives Bild. Schau doch die Christen an, vor allem die charismatischen Christen an. Die Pfingstler. Versteht? Die hängen am Tropf. Weißt du, du sollst ein glückliches Kind Gottes sein. Mir ist wohl in dem Herrn. Halleluja. Ein Bild. Ärmlich, jämmerlich, elend, gebrechlich, schwächlich, unterernährt. Weißt du, da sagen die Leute, was für ein komischer Gott ist denn die da dienen? Gott ist kein Bettler, Brüder und Schwestern. Gott ist ein Millionär. Ich bin zu der Pfingstgemeinde gekommen, da kam ich durch die Tür rein, zu spät, wurde das letzte Lied gesungen und da steht Bruder Sabo, Georg Sabo, glaube ich, hieß, und seine Frau, weiß ich nicht mehr, mit so Banjo oder nee, mit der Laute spielen sie und die singen, mein Vater ist mehr wie ein Millionär, aber die sahen gar nicht wie nach Millionäre aus oder Kinder von Millionären, aber singt und dann sagte Mutti, nochmals und dann nochmals angefangen, wie das Lied nochmals von vorne, weil ich noch reinkam, haben sie mir noch das Lied vorgesungen, mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Und das hat mich begeistert. Ich habe gedacht, aber die sehen nicht nach Millionäre aus. Aber die fühlen sich so, die benehmen sich so. Die agieren so wie Millionäre. Was die ganze Welt denen gehört. Später habe ich festgestellt, der Mann ist Rentner, arbeitslos, ein Beamter, der so frühzeitig in die Rente gehen musste, weil ein Unfall passiert ist. Und mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Und das vor 50 Jahren. Das hat mich begeistert. Weißt du, wir sollen Leute anstecken mit der Freude Gottes. Paulus schreibt hier in 2. Korinther 6, Vers 3 und folgende Verse hier. Und wir geben ihnen nicht irgendeinen Anstoß, den Leuten und über unseren Dienst, dass es verlästert wird, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, als Millionäre. In großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, in Wachen, im Fasten und Lauterkeit, in der Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist und ungefärbter Liebe. Versteht, wir erweisen uns. Das sind alles negative Dinge. Mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Mutti, nochmals. Das werde ich nie vergessen. Weißt du, ich bin das gar nicht gewöhnt gewesen. Nicht nur großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Mein Gott ist halt mehr wie ein Millionär. Weißt du, was für ein Bild geben wir für Gott ab? Hier, Paulus schreibt weiter. Wir erweisen uns als Diener Gottes in der Kraft Gottes mit den Waffen der Gerechten zur Linken und zur Rechten, zur Ehre und zur Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten als die Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden, sie wir leben, als die Gezüchteten und doch nicht getötet. Die kriegen uns nicht unter. Verstehst? Die möchten nicht unter die Erde bringen, aber sie schaffen es nicht. Als die Traurigen, aber alles seid Fröhlichen, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die, die nichts haben und doch alles haben. Das ist Wohlstand. Halleluja. Du kannst dich Gott verlassen. Als ich hier nach Berlin kam, weißt du, zuerst einmal ein Bruder aus Amerika, verlass dich nicht auf die Leute in Amerika oder sonst wo. Dann schreibt mir, Bruder, mach du das, geh nach Berlin, der Herr ist mit dir. Und ich gebe meinen Segen. Und als ich dann fertig war oder schon gekündigt habe und gesagt habe, ich ziehe nach Berlin um und hier schon eine Wohnung angemietet habe, dann kriege ich plötzlich einen Fax und sage, Bruder Matthäus, meine Firma geht den Bach runter, ich habe kein Geld, ich muss dir mein Versprechen auflösen, ich kann dich nicht unterstützen. Dann stand ich da. Aber ich habe gesagt, ich habe mich vorgenommen, ich gehe nach Berlin und ich werde nach Berlin gehen und kein Teufel und niemand wird mich aufhalten können, nach Berlin zu gehen. Und ich stand da, meine letzte Predigt gehalten und dann bekehrt sich einer in meinem Gottesdienst. Und dann sage ich am Schluss, Geschwister, ich muss euch leider mitteilen, ich werde jetzt nach Berlin gehen. Dann sagt er, mein Herr, jetzt bin ich gläubig geworden. Sie haben mich so begeistert, ich bin Christ geworden und jetzt gehen Sie weg. Das war der größte Möbelhändler von Süddeutschland. Die Firma Biersdorf hat er geleitet. Und da sagte er, Herr Pastor, was kann ich für Sie tun? Ich sagte, was können Sie tun? Ich bin Möbelhändler, sagte er. Ja, und er hat zwei Sattels Schlepper mir zur Verfügung gestellt und seine Arbeiter von seiner Firma, dass sie mir den Umzug hier bringen. Die haben mich bis nach Berlin gebracht, ausgeladen, die Möbel aufgebaut. So viel Geld hätte ich gar nicht gehabt, um das zu bezahlen. Verstehst? Gott sorgt für dich. Manchmal müssen uns Leute absagen, kündigen. Aber du hast eine Entscheidung getroffen, steh zu deiner Entscheidung. Dann kam ich hier und dann habe ich in Dresden evangelisiert und da kommt er extra nach Dresden, weil irgendwie seine Vorfahren mal von Dresden kamen. Und da kommt er rein. 600 Leute habe ich im Saal, aber ich bin der Einzige, den ich kenne. Und dann habe ich gesagt, Bruder Fritsch, kannst du die Kollekte aufsammeln? Er als der größte Geschäftsmann geht mit dem Opferbeutel und sammelt dann Geld in der Evangelisation an. Und dann hat er mich mal in Berlin besucht und sagt, Heidi, also meine Frau, Heidi, könnt ihr in diesem Lärm hier leben? Das ist ja Lärm in Kreuzberg, also wo wir dort wohnten. Hat er uns noch, obwohl wir ins Mietshaus waren, hat uns noch schalldichte Fenster bezahlt und einbauen lassen. Du siehst, wie gut Gott ist. Steh zu ihm und er steht zu dir. Wohlsein. Weißt du, ich kann nichts dafür, dass Gott zu mir gut ist. Kann nichts dafür. Ich diene ihm, habe mein Leben ihm verschrieben, kann nicht anders. Wir beweisen uns als Diener Gottes. Wir sind arm, machen auch viele reich. Wir beweisen uns als Diener Gottes in jeder Situation, was auch immer ist. Gott ist gut zu uns. Weißt? Und er hilft uns zurecht. Gerade wenn es nichts mehr geht, wenn es nicht mehr funktioniert. Wenn du keine Lust mehr hast, keine Kraft mehr hast, er hilft uns. Das muss man zuerst mal erleben. Und dann kann man was erzählen, berichten. Und das ist, wie man sein Leben in vollsten Zügen genießt. Du verpasst nichts, wenn du eine ganze Sache mit dem Heiland machst. Das Leben mit Gott ist prima. Halleluja. Ist prima, wunderbar. Und drittens, sagt Paulus hier, befiehl den Reichen, denen es wohlgeht, dass sie die alles haben, dass sie Gutes tun, damit sie reich werden an guten Taten. Und dieser Mann, der hat so viel getan, dieser Geschäftsführer von dem größten Möbelhändler Süddeutschlands, der hat alles getan, um uns zu helfen. Der Herr möge ihn belohnen. Der ist jetzt beim Heiland, dieser Harry. Du sollst reich werden an guten Taten. Äußerlich und innerlich. Reich an diesen Segnungen. Weißt du, du erlebst, wie großzügig ist doch mein Gott. Wie barmherzig und gnädig. Christen müssen lernen, richtig mit ihrem Geld umzugehen, mit der Armut umzugehen. Wir haben nichts, aber wir leben und wir sind dankbar. Wir preisen den Herrn. Wir haben Niederlagen, aber wir haben Siege. Wir feiern die Siege. Weißt du, wenn wir das nicht tun, verlieren wir so den Segen Gottes. Du musst einfach weitermachen. Auf dieser Segenswelle mitschwimmen. Viele Reiche haben nicht gelernt, ihren Reichtum zu gebrauchen. Und sie darben und siechen und haben Angst sogar, dass das, was sie haben, sogar noch genommen wird. Gott gibt uns, damit wir geben können. Damit wir das Brot übers Wasser fahren lassen. Und zu gegebener Zeit werden wir wieder kriegen, so wie Flaschenpost. Bismarck hat einmal gesagt, arm sind die Menschen, die nicht mehr haben als Geld. Wir sollen mehr haben als Geld. Die Gnade Gottes. Geld. Für Geld kannst du nicht viel kaufen. Du musst dein Leben lernen zu teilen, das bisschen. Und der Zweck ist, dass wir einfach uns für andere einsetzen, für andere da sind, anderen Menschen helfen. Und wenn du anderen Menschen hilfst, wird dir am allermeisten geholfen. Ein Gesetz ist es, ein Gesetz Gottes. Und ich möchte dir Mut machen, ein Held Gottes zu werden, erfolgreich zu werden. Denn wenn deinen Geschwistern gut geht, deinen Freunden gut geht, deinen Nachbarn gut geht, geht's dir auch gut. Geht's der Stadt gut, geht's der ganzen Gesellschaft gut. Weißt du, die anderen profitieren an deinem Segen. Fang an zu teilen. 2. Korinther 8, Vers 9. Denn du kennst die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und obwohl er reich war, doch um deiner und unserer Willen ist er arm geworden, dass du durch seine Armut reich werdest. Preis Gott. Er hat sich geteilt. Du wirst nicht arm, wenn du dich teilst. Zellteilung. Verstehst du? Das ist das, was Gott uns geschenkt hat und Gott uns gegeben hat. Zellteilung. Gott hat uns gewarnt. Wenn wir das nicht tun, wir werden verarmen. Wir werden untergehen. Wahrer Reichtum ist mehr als nur ein Zustand. Es ist etwas, was du weitergibst. Und hier 5. Mose 28 von Vers 47. Wenn ihr den Herrn nicht fröhlich dienen wollt, weil er euch so reich beschenkt hat, werdet ihr in euren Feinden dienen müssen. Der Not, der Armut, der Krankheit und so weiter, die er euch schicken wird. Wenn ihr dem Herrn nicht dient, was wir für die Menschen tun, das tun wir für den Herrn, nicht für irgendjemand anders. Dann werden wir unseren Feinden dienen, hat er gesagt. Dann werdet ihr Hunger, Durst leiden. Er wird euch an Kleidung und allen anderen euch die Dinge wegnehmen. Und der Herr sagt dafür, dass ihr grausam, und der Herr sorgt dafür, dass ihr grausam unterdrückt werdet, bis ihr umkommt. Wenn wir nicht dem Herrn dienen. Wohlsein ist, ich muss dem Herrn dienen. Ich bin verpflichtet, Gutes zu tun. Statt mich ausruhen auf meine Lorbeeren, auf meine Segnungen und so weiter. Ich soll einfach weitergeben. Wenn ich das nicht tue, werde ich arm, werde ich krank, werde ich schwach, krepiere ich. Gott verspricht uns keinen bedingungslosen Wohlstand. Er sagt, wenn du, und deshalb dieses, wenn du die Bedingungen dafür erfüllst. Aus diesem Grund scheitern viele Christen. Sie wollen es alles haben, aber sie wollen nichts tun. Sie wollen sich nicht einsetzen für die anderen Leute. Es gibt zwei wichtige Voraussetzungen für den Wohlstand. Und die beiden möchte ich ganz klipp und klar nennen. Harte Arbeit und Großzügigkeit. Harte Arbeit und Großzügigkeit. Gott segne dich, wenn du hart arbeitest. Egal was für Arbeit ist, Tellerwäscher, Schuhputzer. Und großzügig. Gar nicht rechnest so viel. Gott unterstützt keine Faulheit und keinen Geiz. In Sprüche 14, Vers 23 heißt, jede harte Arbeit bringt Profit, aber bloßes Reden, sei gesegnet, der Herr ist mit dir und so weiter, führt einen nur zur Armut. Also, großzügig sein und harte Arbeit. Menschen, die hart gearbeitet haben, die das Reich Gottes gebaut haben, die sind gesegnet worden. Deshalb, was für einen Stellenwert hat das Reich Gottes in deinem Leben, in deiner Familie? In deinem Charakter. Die Menschen in Juda, die haben geschuftet und geschaffen, aber nichts zu nichts gebracht. In Haggai Kapitel 1, Vers 5, da heißt es, ich, der Herr, der Allmächtige, fordere dich auf. Denk doch einmal darüber nach, wie es euch geht. Schau dein Leben an. Ihr seht viel und so weiter, aber ihr erntet nichts. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und werdet doch durstig bleiben. Was ihr ansieht, wärmt euch nicht, kann sich einpacken in Wolle und Pelzmantel, das wärmt dich nicht. Und euer sauer verdientes Geld zerrinnt euch unter die Finger. Wenn der Segen Gottes nicht da ist, schaut euch an, prüft euer Leben, geht's mir wohl? Steigt euch hinauf aufs Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel des Herrn wieder auf. Und daran habe ich Freude, so ihr mich ehrt, spricht der Herr. Ihr habt viel erhofft, aber nur wenig bekommen. Und selbst das Wenige, das ihr nach Hause gebracht habt, blies sich noch euch fort. Warum ist das so in eurem Leben? Schau doch dein Leben an. Wie geworden so zerronnen? Wo ist dein Geld geblieben, das du gespart hast, das du verdient hast? Ich, der Herr, der Allmächtige, kann es euch sagen, weil mein Tempel wüst darniederliegt und ihr nichts dagegen tut. Jeder von euch kümmert sich nur um sein eigenes Haus, dass da alles schön getäfelt ist, da schöne Bilder an der Wand hängen, dass der Teppichboden da ist. Darum bleibt der Himmel für euch verschlossen, kein Tau fällt mehr auf eure Äcker und die Erde bringt nichts hervor. Ja, darum habe ich diese Dürre über euer Land gebracht, spricht der Herr, über die Berge und Kornfelder. Die Berge verkünden die Ehre Gottes, singen wir. Aber guck mal, wie mager alles ist. Über die Weingärten, über die Olivenhaine, über alles, was ihr erntet, das bringt euch nichts. Die Hungersnot hat euch und euer Vieh getroffen. Ihr plagt euch ab mit eurer Arbeit, aber eure Mühe wird nicht belohnt. Weißt du, ihr müsst erkennen, was bringt mich, was nützt es, wenn sein Haus brach liegt. Das Reich Gottes, es geht nicht um das Kirchengebäude. Nein, um das Evangelium, dass das Evangelium gepredigt wird. Es fehlt das klare Wort Gottes und viele vernachlässigen die Verkündigung, den Dienst. Da wird der Tempel gebaut, da wird Geld gesammelt für alles Mögliche. Es fehlt an Korn und Brot im Haus Gottes. Die Kornhäuser sind leer. Die Christen gehen, wie einst die Söhne Jakobs, nach Ägypten Brot kaufen. Die lernen von der Welt, wie machen die das? Konzert, Rock und was weiß ich was noch alles. Aber das bringt nichts. Nur Menschen zu unterhalten, gut bei Laune zu halten, das bringt nichts. Das Evangelium muss gepredigt werden. Und da wird so wenig getan für die Verkündigung des Evangeliums. Leute, geht nochmal rum und horcht. In meiner Bibel heißt es, das Wort Gottes wird in der Endzeit teuer sein. Da wird man von einem Ende der Welt bis zum anderen fahren und man wird es kaum finden. Teuer. Das Wort Gottes ist sehr teuer geworden. Du kannst es gar nicht bezahlen. Und Jesus sagt, wenn des Menschensohn wiederkommt, meinst du, dass er noch Glauben finden wird hier auf dieser Erde? Und Glaube kommt aus der Predigt, nicht aus irgendwelchem Rimmedimme oder irgendwelche anderen Dinge. Gott will dir Wohlstand geben, dass du sagst, aha, so ist es. Weißt du, Gott will aus Wüstensand Gartenland machen. So singen wir in einem Lied. Gott will wieder den Regen schicken. Ich bin mit meiner Gruppe mal in Israel gewesen. Wir fahren durch die Wüste Judäas, kündige ich ganz groß an. Wir werden jetzt durch die Wüste Judäas fahren. Und wir haben hier einen Bruder gehabt aus Berlin. Und die Wüste blühte. Und dann sagt der Bruder, Matthias, wo ist die Wüste? Wir sehen die Wüste gar nicht. Ich sage, wir sind jetzt mitten in der Wüste. Und dann sagt der Leiter, der Reisegruppenleiter, dann sagt er, es hat letzte Woche geregnet. Und der Regen bringt die Wüste zum Blühen. Was wir brauchen, ist der Regen Gottes. Die Gnade Gottes, die Salbung Gottes. Und ich wusste gar nicht, dass die Wüste so schön sein kann. So ein herrlicher Duft. Die Wüste blühte, gelbe Blümchen sehe ich heute noch vor meinen Augen. Wo ist die Wüste, Bruder Matthäus? Die Wüste kann blühen, wenn es geregnet hat. In 5. Mose 11, Vers 8 sagt der liebe Gott, lebt darum nach meinen Geboten. Tut, was ich euch sage. Dann werdet ihr stark sein und das Land einnehmen, das ihr jetzt durchzieht. Lebt nach meinen Geboten und ihr werdet dort lange leben und gut leben. Und der Herr, euer Gott, wird das Land euch geben, das er euren Vorfahren versprochen hat. Es ist das Land, in dem Milch und Honig fließt. Die Wüste blüht. In Ägypten musstet ihr jedes Feld wieder nach der Aussaat mühsam mit einem Schöpfrad bewässern. Euer ganzen Gemüsegarten dort und so weiter. Aber das Land, das ihr nun einnehmt und in das Land, die ihr jetzt zieht, wird bewässert vom Regen, der vom Himmel auf die Berge fällt. Und der Herr sorgt das ganze Jahr über für dieses Land. Sein Blick ist stets auf dieses Land gerichtet. Wenn ihr das tut und unsere Tat, unser Verhalten, unsere Einstellung kann den Himmel verschließen für uns oder den Himmel öffnen. Das beginnt mit deiner Einstellung, wie du hier innen drin stehst. Wählt zwischen Segen und Fluch, sagt uns die Bibel. Wir sollen es wählen. Hört genau auf die Gebote, die ich euch heute gebiete, sagt der Herr. Liebt den Herrn, euren Gott. Dient ihm vom ganzen Herzen und mit aller Hingabe. Dann lässt er es in eurem Land immer rechtzeitig im Herbst und im Frühling regnen. Und ihr könnt Getreide und Weintrauben und Oliven ernten, so viel ihr wollt. Überfluss. Ihr habt immer genug zu essen und euer Vieh wird Gras grasen können auf saftigen Weiden. Gebt Acht, heißt es hier weiter. Lasst euch nicht verführen von frommen Schwätzern und was weiß ich, wen auch immer, dem Herrn den Rücken zu kehren. Werdet nicht schwach und weich. Dient keinen anderen Göttern und betet sie nicht an. Gott hat dir Wohlstand verheißen. Halleluja. Du sollst aufhören, fremden Göttern zu dienen, egal wie sie aussehen, mit Hörner oder ohne Hörner. Verstehst? Ob sie Bilder sind oder Politiker sind oder religiöse Führer sind oder Pastoren sind oder Geistliche sind, weiß der Teufel was. Ihr sollt nicht fremden Göttern dienen, sondern allein dem lebendigen Gott. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns Wohlstand und Segen verheißen hast auf allen unseren Wegen. Du willst, dass wir die Fülle haben in allen Bereichen, Herr Jesus. Und ich möchte dich bitten, lieber Heiliger Geist, ermutige meine Geschwister, eine ganze Sache mit dir zu machen, dass sie aufhören, den fremden Göttern und Götzen nachzulaufen, egal wo sie herkommen, von wo sie sind, Herr. Sie sollen nicht dem Materialismus nachlaufen, sondern dir. Und dann wirst du all das materialisieren, was sie brauchen in ihrem persönlichen Leben. Du wirst ihnen Gesundheit geben, du wirst ihnen Erfolg schenken, du wirst ihnen Gnade schenken und du wirst ihnen Gelingen schenken auf allen ihren Diensten, ihren Aufgaben, ihren Verpflichtungen zu Hause und draußen im Geschäft, im Leben, wo sie auch immer sind. Herr, ich danke dir, dass du uns den Weg hier gewiesen hast, dass wir erkennen, was der Zweck, was die Bedingungen sind und was die Verheißungen sind für den Segen, für den Wohlstand. Herr, du willst, dass es uns gut geht in allen, auf allen Ebenen. Danke, Herr Jesus. Gesegnet sollen sein alle, die das Wort Gottes jetzt gehört haben. In Jesu Namen. Amen.